Liebe Zuschauer, herzlich willkommen bei timetodo.ch und einen wunderschönen guten Abend. Unsere Thematiken, das sehen die Zuschauer, die oft Time to Do schauen, schon am Umfeld. Wir haben wieder ein Lounge-Gespräch. Bei mir heute zwei Kapazitäten, wo es darum geht, zu erfahren, was passiert wie und aus welchem Grund in unserem Gehirn. Ich begrüße Professor Dr. Dr. George Brink.
Birkmeier.
Birkmeier. Der Brinkmeier war der aus dem Fernsehen, gell?
Aus der Schwarzwaldklinik.
Genau. Nee. Und den Dr. Manfred Döb aus dem Gesundheitszentrum in Bichwil.
Ja.
Unsere Thematiken heute mit dem Thema Gehirn. Da gibt es ja so eine große Problematik, die in den letzten Jahrzehnten erst aufkam, dass anscheinend durch irgendwelche Einflüsse das Thema Blut-Hirn-Schranke durchbrochen wird und immer mehr Müll, in Anführungszeichen, sich im Gehirn ablagert. Ist das ein Problem unserer Zeit?
Ein absolutes, großes Problem. Erstens werden wir ständig vergiftet und das Hirn ist am empfindlichsten auf Gifte. Und das Problem ist, dass das Hirn ein Drittel der Energie benötigt, die wir im Körper erzeugen. Und ein Energiedefizit spürt man als allererstes im Hirn. Konzentrationsmängel, ja, Müdigkeit, Abgeschlagenheit etc. Und wenn das Hirn vergiftet wird, dann ist die Energieproduktion im Hirn reduziert. Und wenn ich zu wenig Energie habe, funktioniert das Hirn nicht mehr.
Jetzt ist es ja so für uns die Schaltzentrale und wenn ich so mir die ganzen Berichte anschaue, die man seit Jahren über das Gehirn und Gehirnfunktion so hieß, jetzt kommen die Esoteriker von der einen Seite und sagen, unser Gehirn ist gar nicht so wichtig, wir müssen aus dem Herzen denken. Können wir irgendwann auf unser Gehirn verzichten?
Nein, absolut nicht. Das Hirn ist sogar wichtiger wie das Herz, weil es steuert alle Funktionen, nicht? Und wir brauchen das Hirn für alle Reaktionen im menschlichen Körper. Aber das Problem ist, dass das Hirn auch auf Gifte viel empfindlicher reagiert, wie zum Beispiel die Leber oder die Niere. Und daher müssen wir uns vor Giften schützen und wir werden vergiftet. Ja, das fängt bei den Medikamenten an und hört bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln oder Nahrungsmitteln auf.
Jetzt möchte ich mal kurz wechseln zum Dr. Manfred Döb. Eine der Thematiken ist ja nicht nur das Thema, was wir essen und trinken. Wir haben ja in den letzten 50 Jahren noch einen anderen Feind dazu bekommen, den wir nicht hören, den wir nicht sehen, riechen können wir auch nicht. Ich rede von dem Thema der Frequenzen und Schwingungen. Nicht nur das, was der Mobilfunk uns serviert und irgendwelche Hochspannungsmasten. Wir wissen ja auch, dass auf militärischer Ebene mit allen möglichen Mikrowellen und Skalarwellen und dann wird immer das Wort Harp genannt, die dann mit irgendwelchen Frequenzen bis in die Ionosphäre hochbeamen. Welche Konsequenzen haben denn diese ganzen Schwingungen auf unser Gehirn?
Wir können da drei Themen unterscheiden. Das erste Thema ist die Desinformation. Das heißt, dass unsere Bewusstseins- und Denkvorgänge nicht mehr so laufen, wie wir es gerne hätten, sondern dass wir manipuliert werden. Das heißt, wir denken nach uns durch Wellen und Strahlen eingegebenen Programmen und Schemata. Das zweite Thema ist die langsame Entwicklung der Hirntumorhäufigkeit. Ich habe schon vor 10 Jahren gesagt, die Zahl der Hirntumoren wird zunehmen und das merken wir heute. Also wenn ich aus meiner Praxis sagen kann, die Glioblastome nehmen enorm zu und ich sage weiterhin voraus, dass in einigen Jahren die Zahl der Gehirntumoren zu den häufigsten im Bereich des Krebses gehören werden. Und das dritte ist die Öffnung der Blut-Hirn-Schranke, wie erwähnt, dass die Gifte, die wir im Blut mit uns herumtragen, die der Professor gerade zum Teil schon erwähnt hat, dass die viel leichter ins Gehirn übertreten können als bisher. Und damit wird das Gehirn, um es flapsig zu sagen, zum Mülldepot des Körpers.
Jetzt ist es ja mit dieser Thematik der Frequenzen, du hast jetzt noch einen vierten Bereich hinzugebracht, das sind die Informationen. Das heißt, wenn ich falsch informiert werde über Funktion, Wichtigkeit und Umfeld des menschlichen Lebens, dann kann ich schon gar nicht prophylaktisch arbeiten, zum Ersten. Zum Zweiten, wenn ich nicht aufgeklärt werde über die Konsequenz einer elektromagnetischen Bestrahlung oder einer Bestrahlung mit irgendwelchen anderen Frequenzen, kann ich auch dagegen keine Vorsorge treffen. Ist die Kombination das Problematische, das heißt Stoffe inklusive Schwingung und Frequenz, oder ist es mehr der Zustand, dass diese Blut-Hirn-Schranke geöffnet wird?
Naja, also ich denke, dass das beides eben gleich wichtig ist und parallel läuft. Denn wenn wir uns anschauen, wie groß die Positivinformation in der Bevölkerung ist durch aufgeklärte Medien und Sendungen und Menschen, wie schädlich der Elektrosmog ist und dennoch 90% der Menschen mit dem Handy und anderen PC- und Laptop-Produkten völlig sorglos umgehen, sich überhaupt nicht schützen und stattdessen die Zahl der Stunden am Tag, in denen man diese Geräte benutzt, permanent ansteigt. Zum Beispiel, wenn ich Jugendliche im Zug sehe, nicht eine Minute sitzen sie da, ohne an ihrem iPhone oder wie auch immer herumzuspielen. Sie laden sich Spiele herunter, sie machen die Selfies, keine Minute ohne Elektrosmog. Das heißt, dass die Positivinformation, man möge sich doch bitte schützen, man möge doch bitte auch mal ohne Elektrosmog noch mit dem Gehirn leben und arbeiten, gar nichts nützt, offensichtlich. Das ist diese Desinformation.
Also wenn Sie die Magnetresonanzbilder sehen, wenn ein Mensch ein Handy ans Ohr legt, die sind so dramatisch, dass sie nie mehr das Handy ans Ohr legen müssen. Das ist das eine, das physikalische. Das andere, die Substanz, die körpereigene Substanz Taurin, ja, die öffnet die Blut-Hirn-Schranke, was sinnvoll ist für bestimmte Stoffe, die wir brauchen fürs Hirn. Aber es gibt bestimmte Trinks, ich nenne keinen Namen, da ist die 40-fach erlaubte Tagesmenge von Taurin enthalten. Das heißt, sie kriegen die 40-fache Menge ins Hirn. Und wenn das Alkohol ist oder irgendein anderes Giftstoff, ist das fürs Hirn sicher nicht zuträglich.
Da haben Sie jetzt einen guten Satz angesprochen, diese Thematik dieser Energy Drinks. Das ist ja heute so, dass bereits erste Schulen in der Schweiz den Konsum von Energy Drinks verboten haben, weil einfach die Feststellung ist, wenn die Schüler morgens auf dem Weg zum Unterricht bereits eine oder zwei Dosen dieser Drinks trinken, können die sich nicht mehr konzentrieren, während dem gesamten Unterricht nicht. Also das ist schon eine Konsequenz, die Lehrer feststellen. Und der zweite Punkt, wir sind ja heute gewohnt in der jungen Generation, so ist die Erziehung, dass wir unsere Mobiles, wie gesagt Smartphones, was auch immer, permanent bei uns haben. Das heißt, es liegt, wenn ich schlafe, neben dem Bett. Das ist an meinem Körper, wenn ich unterwegs bin, außer ich habe mal eine Tasche dabei, wo ich es reintun kann. Diese permanente Belastung unseres Organismus mit diesen Frequenzen 900, 1800 Megahertz bis UMTS hoch 2800, was passiert da im Körper, wenn ich ihn ständig dieser elektromagnetischen Schwingung rund um die Uhr aussetze? Was macht die Zelle?
Ja, ich meine, die Zelle reagiert darauf in einer abnormen pathologischen Art. Nur die Frage ist, was kann man dagegen tun? Wir können ja nicht die Handys von der Welt verbannen. Die sind ja auch nützlich, gerade in einer Situation, wo man Hilfe braucht. Und es gibt, und ich glaube auch im Institut in Bischwil, Geräte, wo man die negative Schwingung von Handys und anderen Geräten abschirmen kann. Und das ist, glaube ich, der Weg. Das sage ich oft Studenten. Man kann das nicht verhindern, dass man Giften exponiert ist. Aber wenn es regnet, spannt ein gescheiter Mensch einen Schirm auf. Und die anderen werden nass und krank. Also wir müssen Schirme finden, die uns vor den elektromagnetischen Strahlen schützen. Da bin ich aber kein Experte.
Da arbeitest ja du schon seit Jahren oder gar Jahrzehnten in dieser Thematik. Gibt es sinnvolle Mechanismen, wo wir unser Handy, unsere ganzen anderen Geräte, die elektromagnetische Frequenzen abgeben, in einen Zustand bringen können, der zumindest weniger, wenn natürlich optimalerweise überhaupt nicht mehr schadet? Ist das möglich?
Das ist schon möglich. Ich habe darüber ja auch ausführliche Gutachten erstellt, mithilfe energiemedizinischer Methoden wie der Herzratenvariabilität, ohne Schutz und mit Schutz verglichen bei einer größeren Zahl von Probanden. Und man kann sagen, die Methoden existieren, man muss sie nur anwenden. Das heißt, die Chips aufs Handy kleben und eventuell noch einen Umhänger tragen zusätzlich. Also ich kann nur empfehlen, sich diesem Thema zu widmen. Und außerdem kann man mit kinesiologischen Methoden innerhalb von Sekunden nachweisen, dass ein Handy ohne Schutz den Körper schwächt und ein Handy mit Schutz den Körper nicht schwächt. Das hat unser Mitarbeiter Alexander Glock schon hunderte von Malen jedes Mal erfolgreich nachgewiesen. Das ist kein Thema mehr.
Also es heißt, A, können wir uns schützen, B, wäre davon auszugehen, dass man den Menschen mal vermittelt, dass es auch in 24 Stunden einen Zeitraum geben kann, wo man nicht unbedingt das Mobile bei sich tragen muss, wo man endlich mal davon abgeschirmt ist. Gerade beim Schlafen, glaube ich, wäre es nicht so intelligent, diese Geräte ständig neben sich zu haben.
Das ist rein theoretisch richtig, aber Sie müssen sich vorstellen, es gibt auch das WLAN, also das Wireless Local Area Network. Und ich habe allein im Büro 7 verschiedene WLANs, über die ich keine Kontrolle habe. Die wirken ja auch auf mich ein. Da muss ich mich schützen. Und es gibt verschiedene Methoden. Zum Beispiel kann man den Raum mit einem Graphitanstrich ausmalen. Dann sitzen wie in einem Faraday-Käfig. Aber dann haben Sie kein WLAN mehr. Also müssen Sie wählen, will ich WLAN oder will ich geschützt sein. Das ist
Also
sehr eine
man könnte
komplexe
in jeder
Thematik.
Wohnung, in jedem Raum dann einen Raum zum Ex-Strahlenraum machen, wo alles, was strahlt,
Zur
draußen bleibt.
Rekreation, ja,
Zur,
warum
genau,
nicht?
zur Regeneration. Das ist wahrscheinlich eine Einrichtung der Zukunft, wo man gleich am besten das Schlafzimmer natürlich, das gleich so herrichten, dass da drin man nicht behämmert wird.
Und man ist ja nicht gezwungen, wireless zu arbeiten, also ohne Kabel. Die Tendenz geht dahin, dass die Kabel völlig abgeschafft werden und alles über Wellen und Strahlen verläuft, sodass man am Punkt XY daheim seine Rollos runterlassen kann, kochen kann und so weiter. Aber niemand ist gezwungen, wireless zu arbeiten. Man kann ja nach wie vor Kabel
Genau,
verwenden und ich tue das.
mache ich genauso.
Nur das Problem ist die fremden WLANs, die von der
Genau.
Nebenwohnung oder von oben kommen. Dagegen können sie sich nur abschirmen. Ich kann nicht sagen, ich verwende kein WLAN, ich verwende nur Kabel und dann habe ich 7 WLAN von anderen Organisationen, die auf mich einwirken.
Im Mehrfamilienhaus mit Sicherheit ein großes Problem, weil da kannst du nicht, selbst bei freistehenden Wohnungen, ich weiß das bei mir, ich habe auch 3 Netze, die ich empfangen kann, wo ich zwar nicht drüber senden kann, die mit Passwort geschützt sind, aber sie strahlen in mein Haus hinein. Und dann sage ich hier, gucke ich 100, 200 Meter weiter, steht ein Handymast, der ballert mir auch in die Wohnung rein. Also da, aber es gibt ja genügend Unternehmen, das kann man im Internet herausfinden, die unterschiedliche Systeme anbieten, ob das Frequenzmodulation ist, ob das irgendwelche Schutzfunktionen sind, die auf Schwingungen von Steinen und Metallen basieren. Also da gibt es wahnsinnig viel. Aber ich möchte noch mal auf den anderen Punkt kommen. Jetzt leben wir ja in der Welt. Erstens, wie gesagt, 70% habe ich mir sagen lassen, aller Menschen kaufen ihre Nahrung ausschließlich im Supermarkt. Das ist die eine Problematik. Die zweite ist, dass sogar mehr noch 76% der Menschen nicht wissen, dass Hahnenwasser stärker kontrolliert wird wie Flaschenwasser. Das ist auch so eine Fehlinformation. Die Leute meinen, in der Flasche ist das bessere Wasser drin, wie aus dem Wasserhahn kommt. Und das dritte ist, dass wir nicht darüber informiert sind, wo diese Ursachen dieser Krankheiten, die in den letzten Jahrzehnten so explosionsartig angestiegen sind, ich nenne da Demenz, Alzheimer, Parkinson. Das sind ja alles Krankheiten, die mit dem Gehirn hauptsächlich was zu tun haben und mit Fehlfunktionen. Denken Sie, Herr Professor, dass diese Ursachen auch darin liegen, dass wir so bedenkenlos mit Schwingungen und Strahlen umgehen und unsere Nahrung einfach immer mehr einen synthetischen bzw. einen künstlichen Anteil enthält von Geschmacks-, Farbstoffen, Zusätzen, was auch immer, dass diese Kombinationen die großen Probleme ausmachen, die diese Krankheitsbilder fördern?
Ja, absolut. Davon bin ich überzeugt. Wir sind sowohl physikalisch wie chemisch vergiftet. Ja. Allein die Medikamente, wenn ich an die Cholesterinsenkung, das ist für mich eigentlich eine kriminelle Handlung, weil das Cholesterin ist die Grundsubstanz vom Coenzym Q10 und diese wiederum ist entscheidend für die Energieproduktion. Das heißt, wenn ich Cholesterin senke, senke ich die Energieproduktion und wenn ich zu wenig Energie habe, funktioniert das hier nicht mehr. Das ist nur ein Faktor. Also die Übermedizierung, zu viel Medikamente. 90% der Amerikaner nehmen blutdrucksenkende Mittel. Das heißt, wenn ich stehe und blutdrucksenkende Mittel habe, ist weniger Blut im Hirn wie in den Knöcheln. Und das merkt man bei vielen Amerikanern, dass da was fehlt. Und Dann kommt es dann auch noch die Diabetesmedikamente. Die Diabetesmedikamente, Glucophage, hemmt die Energieproduktion in der Bauchspeicheldrüse. Das heißt, der wird nie mehr genügend Insulin machen. Mhm. Ja? Und da kann ich einen aufzählen, die Antidepressiva. Also für mich sind die Medikamente ein Grund, weil immer mehr Leute Medikamente nehmen und gezwungen werden zu nehmen. Das Zweite, was Sie erwähnt haben, in den Lebensmitteln sind ja Stabilisatoren, Antioxidantien, chemische Substanzen, ja, die ständig von uns gegessen werden. Und die physikalischen Gifte, die wir gerade vorhin erwähnt haben, die wirken ja auf uns ständig ein. Ja, also ich glaube, die Frage ist nicht, dass wir weniger Medikamente schlucken, sondern was können wir dagegen tun, um das Hirn wieder mit Energie zu versorgen. Und da gibt es Möglichkeiten.
Diese Thematik der Wiederherstellung, welchen Stellenwert in der ganzen Thematik hat überhaupt Wasser?
85% des menschlichen Körpers besteht auf Wasser. Daher hat es eine ganz entscheidende Bedeutung. Ja, erstens, ob das Wasser in Ordnung ist, sowohl vom chemischen Standpunkt, aber auch vom physikalischen Standpunkt. Es gibt ja, Wasser ist ja nicht gleich Wasser. Wasser hat intern eine Kristallstruktur, die wir nicht sehen. Es schaut nicht so aus wie ein Bergkristall. Aber je mehr Quadrate im Wasser sind, desto energiereicher ist das Wasser. Dann gibt es aber natürlich wieder Sachen, Zusatzstoffe. In Österreich ist das Wasser chloriert, damit keine Bakterien da drin enthalten sind und. Und dann wird Wasser mit Fluor versetzt, damit die Zahnbildung ja geschützt ist etc. Also diese Gifte im Wasser, die muss man berücksichtigen. Und es gibt unterschiedliche Wasser und ich glaube, da ist der Dr. Döb noch mehr Spezialist wie ich, wo man nachweisen kann, dass sie erstens energiereich sind und keine oder fast keine Giftstoffe mehr enthalten.
Da will ich gleich nochmal nachfragen, bevor wir auf die Lösungen kommen, was wir jetzt tun können, um uns da aus diesem Dilemma rauszuholen. Mhm. Das Thema Wasser. Jetzt, wenn ich jetzt uns drei angucke in unserer jugendlichen Frische hier, wenn du natürlich schon mal 50, 60 oder 70 Jahre auf dieser Welt bist, und auch ich musste ja feststellen, dass zu mir die Informationen erst durchgedrungen sind, da war ich schon über 40. Dann hast du ja 40 Jahre Süßgetränke, 40 Jahre Fastfood, 40 Jahre was auch immer, Rauchen, Atmen. Man nimmt ja viel miteinander auf. Wo wäre jetzt der Ansatz? Unsere Zuschauer sind ja auch nicht alle gerade 18, sondern durchweg auch bis ins hohe Alter, wo ich sagen kann, okay, habe ich jetzt verstanden, wo das Problem liegt. Was sollte ich als erstes tun, wenn man mit dem Thema Wasser anfangen, um in meinem Körper einen Entgiftungsprozess, einen Reaktivierungsprozess wieder in Gang zu bringen?
Zum einen sollte man mit dem Urteil es beenden lassen, es nicht mehr bewenden lassen, dass Leitungswasser noch gesund und trinkbar sei. Leitungswasser ist zwar nach den Kriterien der Gesundheitsbehörden trinkbar, das Nitrat liegt unter einer Grenze, Bakterien unter einer Grenze, aber darum geht es nicht. Es geht ja um die Vitalität im Wasser. Wasser sollte ein Flüssigkristall sein. Und das Wasser, das wir hier stehen haben, ist ein solcher. Das heißt, wir müssen das Wasser, wenn wir schon Trinkwasser nehmen wollen, auf jeden Fall reinigen mittels mehrerer Filter und dann wieder aufbauen. Das heißt, ihm Energie zuführen und Information, positive biologische Informationen zuführen und dabei auch es in eine Rotation versetzen, also in eine Wirbelbewegung. Wenn wir diese Phasen hintereinander, vielleicht können es 7 Schritte sein, anwenden, dann ist das Endprodukt ein Trinkwasser. Also Leitungswasser kann ich beim besten Willen nicht mehr empfehlen, nach allen unseren Ergebnissen, das kann man auch jederzeit nachweisen, aber auch die in Kaufhäusern erhältlichen Ersatztrinkwässer von den großen Quellen, die wir alle kennen, in den Vogesen speziell, sind nicht mehr akzeptabel. Denn diese Wasserquellen sind inzwischen derart unter Druck, es sind ja keine natürlichen Quellen mehr, sondern sie werden mit großem Druck aus dem Boden herausgepresst und sie enthalten durchweg auch Schadstoffe und zu viele Mineralien. Wenn wir diese Quellen untersuchen, dann bleiben nur ganz wenige übrig, die man empfehlen kann.
Denn das heißt, auch dort sind bereits die Schadstoffe in fester Form, die wir kennen, aus unserem ganzen Dasein. Wenn wir heute Trinkwasserproben analysieren, das haben wir ja schon einige Male gemacht, dann habe ich da Arzneimittelrückstände drin, ich habe aus Pestiziden Rückstände drin, ich habe Hormonrückstände drin, ich habe mittlerweile Nanobestandteile. Vor kurzem haben wir eine Analyse gefunden, da waren die Nanobestandteile aus der Autopolitur waren im Trinkwasser drin. Das heißt, alle diese Dinge können wir nicht sehen, sind ganz klein und auch eine Kläranlage hat nicht die Chance, das rauszufiltern. Also beginnt es da, wo ich sage, ich muss heute die Verantwortung übernehmen, um reines, sauberes Wasser zu haben, gewisse technische und mechanische Filtersysteme einsetzen. Du hast von Wirbeltechnologie gesprochen, also das, was die Zuschauer auch immer in vielen Sendungen sehen. Also sie hören, es ist da kein Hokuspokus und man will ihnen nicht irgendeine Gerätschaft verkaufen, dass sie die halt haben. Nein, es ist Basis. Sauberes Wasser heißt wirklich sauber und nicht ein Wasser, was mit Hormonen und anderen Rückständen versetzt ist und nur nach gewissen Grenzwerten. Und da haben wir auch ein Zauberwort, also das mit dem Wasser haben wir jetzt gehört. Jetzt komme ich nochmal zu Ihnen, Herr Professor. Grenzwerte, das ist ja auch so eine Thematik. Wie sicher sind denn Grenzwerte für den Konsumenten oder werden diese Grenzwerte, ich sag mal, industriekompatibel gemacht?
Sehr gutes, vornehmes Kommentar von Ihnen. Die werden willkürlich festgesetzt. Ich habe mich lange Jahre mit Amalgam beschäftigt und das enthält ja 50% oder mehr Quecksilber. Und Leute, die Amalgamfüllungen tragen, haben natürlich Quecksilberdepots im Körper. Das Quecksilber gehört aber nicht in den Körper, weil es ist kein essentielles Spurenelement. Und da war am Beginn 5 Mikrogramm pro Liter Hahn der obere Grenzwert. Und nachdem die festgestellt haben, dass viele Leute einen höheren Wert haben, weil sie vergiftet sind, hat einfach, würde ich sagen, die Politik, die Gesundheitsministerium und die sogenannten Experten gesagt, wir erhöhen den auf 15 Mikrogramm, ja, ohne Plausibilität, ja, gegen unsere Gesundheit. Das ist eigentlich ein Skandal und das ist ein Element Quecksilber. Das trifft für Blei zu etc. Man hat ja gesehen, dass zum Beispiel, wie das Blei aus dem Benzin verbannt wurde, auch die Bleikonzentration im Knochen und im Fettgewebe abgesunken ist. Das war eigentlich ein wirkliches vorteilhaftes Geschehen. Nur das sollte bei vielen anderen, beim Zigarettenrauch, sind sie Cadmium vergiftet und. Das kann man also aufzählen. Nur, wie Sie erwähnt haben, die Willkürlichkeit, ja, wie man Normwerte festsetzt, einfach erhöht, nur damit man sagt, ja, das ist jetzt noch innerhalb vom Normbereich. Und Quecksilber gehört nicht in unseren Körper. Genauso gehört kein Blei in unseren Körper und Cadmium schon gar nicht. Und diese Stoffe, ja, erzeugen natürlich Krankheiten, von Multiple Sklerose bis Amyotrophe Lateralsklerose und natürlich auch Alzheimer-Demenz.
Das sind ja höchst giftige Schwermetalle, die auch manchmal, was mich auch verwundert, wo die manchmal auftauchen, wo ich mir gar nicht erklären kann. Wir haben Regenwasserproben analysieren lassen, wo Barium drin war. Und das ist ja auch ein Stoff, den gibt es in der Natur eigentlich gar nicht. Der kommt nur her, wenn du mit radioaktivem Zeug rumhantierst. Eine andere Sache sind ja Grenzwerte oder Höchstwerte. Sie haben vorhin das Wort Cholesterin genannt. Mhm. Der Cholesterinwert wird ja auch in der Fachwelt ganz kontrovers diskutiert. Es gibt ein Buch mit dem Titel Die Cholesterinlüge. Ja. Da wird behauptet, das ist alles Hokuspokus, was da erzählt wird. Da geht es nur ums Geldverdienen. Andere sagen wieder, wenn man die Geschichte des Cholesterinwerts anguckt, dann wird der wahlweise rauf und runter gesetzt, gerade wie man es so braucht. Wie ist die Erfahrung von Ihnen zu dem Thema Cholesterin?
Also das Buch Die Cholesterinlüge kann ich nur jedem empfehlen, von Professor Hartenbach, der in der Zwischenzeit über 90 Jahre hat. Der war Gefäßchirurg und hat also arteriosklerotische Gefäße operiert und durch gesunde ersetzt und mit dem Cholesteringehalt verglichen. Und die mit Arteriosklerose hatten alle einen normalen Cholesteringehalt, also kein Zusammenhang. Und der Cholesterinwert wurde willkürlich von sogenannten unabhängigen Expertengremium nach hinuntergesetzt. Ja. Ich habe mich erinnert, im Jahre 1980 hatte ich in Wien das Labor eröffnet, da war der obere Normwert 300. Da hatten nur 5% erhöhte Werte. Mhm. Und vor 5 Jahren wurde der auf 200 heruntergesetzt von einem sogenannten unabhängigen Cholesterinexpertenrat. Und mit 200 haben 60% erhöhte Werte. Das heißt, von 5% auf 60% eine zwölffache Marktvergrößerung. Und eine bekannte Journalistin vom ARD und ich haben ein Konzept entwickelt, wo wir also solche Sachen aufdecken wollen. Und die hat versucht, diesen unabhängigen Cholesterin-Expertenrat ausfindig zu machen. Den gibt es nicht. Der ist von der Pharmaindustrie eine virtuelle Imagination.
Also ein Schalk, der da nicht Böses denkt, warum man das so gemacht hat. Ich meine, diese Dinge, so mal, wir sind ja unter uns hier, dann frage ich mal alle diese Menschen, die in dem Medizinberuf arbeiten, die Doktor, Ärzte oder Professoren sind, die haben doch irgendwann mal diesen hippokratischen Eid geleistet. Und der definiert ja ganz klar, dass deine Tätigkeit zum Wohl und zur Gesunderhaltung des Menschen, dass du alles tust, um das Leben des Menschen zu erhalten. Wenn ich jetzt sowas mache, dann, ich weiß nicht, ob das den Menschen was bringt, wenn ich den Wert einfach runtersetze von 500 oder von 300 auf 200. Ist da der Hintergrund einfach der wirtschaftliche? Sagt man da ganz klar, ja, da ist halt ein gewisser Druck auf Ärzteschaft. Ich will ja auch immer nicht den Ärzten Böses unterstellen. Ich sage den Leuten immer ganz klar, wenn du in einem Bereich heute agierst, und es geht ja vielen meiner Kollegen so, die im Medienbereich arbeiten, und hinter dir steht einer, der dir zu sagen hat, was du tust, dann gilt der alte Satz, dessen Brot ich esse, dessen Lied ich singe. Anders kannst du gar nicht agieren, sonst fliegst du einfach raus und hast keinen Job mehr. Und das muss man auch verstehen. Aber ist da der Einfluss mittlerweile so groß geworden, dass die gar nicht mehr können, wie sie wollen, die Ärzte?
Sie sagen es. Sie sagen, so wie der Jesus zum Pontio Pilatus gesagt, du sagst es. Es ist, sie können nicht mehr entfliehen diesem Druck. Und wenn einer an der Uniklinik sagt, also das Cholesterinsenken ist eigentlich, die Schulmedizin erzeugt einen Druck und macht die Ärzte abhängig, ja. Und wenn der hippokratische Eis heißt, nicht schaden. Ich kann mich erinnern, ich war eingeladen der amerikanischen Akademie für Advancement in Science, habe ich also die Jahresvorlesung gehalten und habe dann gesagt, wenn Ihnen ein Arzt Cholesterinsenker verschreibt, dann rufen Sie einen Anwalt an und sagen Sie, er will Sie kastrieren. Weil Cholesterin die Grundsubstanz der Hormone ist. Ich habe viele Patienten gehabt, die mir gesagt haben, du, ich bin impotent, mir geht es nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, schluckst du Cholesterinsenker? Ja, die hat mir der Arzt empfohlen. Und wenn man die absetzt und nach 3 Monaten hat er Gott sei Dank wieder die gleiche Libido wie vorher. Also das schadet dem Menschen. Ja? Und dann kriegt er Depressionen und dann kriegt er Antidepressiva und so wird der Teufelskreis eine richtige Spirale, bis er nicht mehr weiter weiß. Also ich glaube, wir sollten Initiativen ergreifen, dass versucht wird, die Wahrheit ans Licht zu bringen.
Zum Beispiel 1970, zu Beginn meiner Laufbahn in Anführungsstrichen, habe ich erlebt, wie in Heidelberg zwei Prozesse, wissenschaftliche Prozesse stattfanden. Einmal wurde das Strophantin verurteilt als wunderbares Herzmittel, stattdessen kam Digitalis. Der Fingerhut auf den Markt, es wurde viel Profit gemacht. Wer nimmt heutzutage noch Digitalis? Das ist wieder weg. Nur damals hat sich die ganze Welt gewundert, warum essen die Deutschen alle Digitalis? In Frankreich hat keiner Digitalis gegessen. Oder ein paralleler Prozess gegen die Butter. Die Butter wurde verurteilt, stattdessen wurde die Margarine in den Himmel gehoben. Das war natürlich zugunsten der Margarineindustrie, Unilever etc. gegen die Landwirtschaft gerichtet. Diese beiden Prozesse fanden alle zu Beginn meiner Laufbahn statt und ich habe mich damals sehr gewundert, muss ich sagen.
Entschuldigung, muss ich unterbrechen, liebe Zuschauer, wir müssen kurz in die Werbepause gehen. Wir sind gleich nach der Pause mit den Lösungen. TimeToDoShop.ch. Hier finden Sie die Produkte der Gäste unserer Sendung. Nahrungsergänzungsmittel, CDs. So, liebe Zuschauer, wir sind wieder zurück bei unserem Lounge-Gespräch mit dem Leiter des Gesundheitszentrums in Bichwil, Dr. Manfred Döb, und Professor Dr. Dr. George Birkmeier, der Mann, der in dem Thema Gehirn, Gehirnfunktion, Gehirnforschung, welche Möglichkeiten haben wir, viel in seinem Leben gemacht hat, wird er gleich selbst uns noch definieren. Ich möchte da fortsetzen, wo wir eben noch waren, diese Stoffe, diese Kombinationen im Gehirn. Wir hatten eben vor der Pause noch mal kurz das Thema, wo wir eingegangen waren von dem, was uns der Dr. Döb als Vorlage gegeben hat, diese Thematiken über Frequenzen und Schwingungen. Und jetzt ging es noch mal um die Stoffe im Gehirn. Das Gehirn ist ja auch ein hoher Prozentteil, manche sagen 94% oder 95% unseres Gehirns wäre Wasser. Jetzt würde ich ja sagen, eigentlich ist es doch alles gar nicht so schlimm. Wenn viel Wasser da ist, kann man es doch aus dem Gehirn auch wieder ausspülen, wie ich es aus dem Körper auch ausspülen kann. Geht das so einfach?
Nein, das geht leider nicht so einfach, weil manche Stoffe sammeln sich und speichern sich im Fettgewebe. Und das Hirn ist Fettgewebe. Und den Giftstoff oder die Giftstoffe aus dem Fettgewebe herauszukriegen, ist schwieriger, als man annehmen würde. Ja? Das heißt, man muss mit Substanzen arbeiten, die ins Fettgewebe hineingehen und dann natürlich mit viel Wasser, und zwar mit ungiftigem Wasser, das dann ausschwemmen. Das geht. Aber viele wissen eben darüber nicht viel Bescheid.
Also ein komplizierterer Prozess, wie einfach aus dem Körper ausleiten. Da reicht ja nur, möglichst leeres Wasser zu haben, was viel aufnimmt. Das ist im Gehirn nicht so einfach. Zweite Frage zu dem Thema. Immer wieder lese ich in den einzelnen Fachzeitschriften, dass besonders dafür gewarnt wird, dass die Schwermetalle sich auf dem Hypothalamus und auf der Zirbeldrüse ablagern, was manche Wissenschaftler sogar als eine der Hauptursachen für Demenz und Alzheimer sehen. Sie sagen da im Übersetzten, der Mensch wird dumpf. Das heißt, er stumpft immer mehr ab, weil da anscheinend nichts mehr passiert.
Ja, wobei der Alzheimer sich in der Hirnrinde abspielt. Unsere Denkprozesse funktionieren in der Hirnrinde und da werden Substanzen freigesetzt, zum Beispiel Adrenalin und Dopamin, die wir für eine Denkleistung benötigen. Mhm. Und wenn die Hirnrinde nicht genügend Energie bekommt, dann funktioniert sie nicht mehr. Sie ist nicht tot, weil sonst wäre der Mensch tot. Ja. Aber sie funktioniert nicht. Und dann gibt es Substanzen, die diese Hirnareale wieder aktivieren können. Ja? Und diese Hirnareale mit Energie versorgen. Und es gibt also verschiedene Möglichkeiten. Man kann physikalische Energie zuführen durch Geräte wie Timewave etc. Man kann aber auch chemische Energie zuführen in Form von NADH, also in Form des biologischen Wasserstoffs.
Da sind wir jetzt bereits in den Lösungsbereich hineingegangen. Da haben wir jetzt genügend Problematiken dargestellt, die unser Leben im Prinzip in einen nicht lebenswerten Zustand bringen können, wenn wir nicht rechtzeitig gegenwirken. Jetzt haben wir eben gehört, sowohl das Thema Frequenz über den Timewaver ist eine Geschichte, wo ich arbeiten kann, aber Sie haben eben ein Produkt genannt,
ADH. Das ist ADH. Die Abkürzung für ein ganz kompliziertes Wort. Es ist das Coenzym von Vitamin B3, ein körpereigener Stoff, aber für Laien ist es die biologische Form von Wasserstoff und die reagiert mit dem Sauerstoff, der in jeder Zelle vorhanden ist und macht Wasser und Energie. Und das ist das, was die Zellen brauchen.
Wasser und Energie. Genau, die meisten Zellen sind bei älteren Menschen gerade dehydriert. Das heißt, man trinkt zu wenig zur einen Seite und dann ist natürlich auch durch Schwitzen geht viel Energie weg und viel Flüssigkeit verloren. Dieser Stoff, kann den der Körper nicht selbst produzieren?
Natürlich, es ist ein körpereigener Stoff, den wir, während wir Lebensmittel aufnehmen, im Stoffwechsel über Glucose in NADH synthetisiert und produziert wird. Also wir haben NADH im Körper, wir brauchen NADH, das meiste haben wir im Herz und im Hirn, weil dort das meiste Energie verbraucht wird, aber auch im Muskel. Und wir haben also festgestellt, dass viele Menschen einen Mangel an NADH haben. Zum Beispiel alte, kranke Menschen wie Alzheimer-Patienten.
Durch was bildet sich der Stoff? Was ist Voraussetzung? Muss ich besonders viel Obst und Gemüse essen? Oder?
Durch Eiweiß, Kohlenhydrate, Lipide machen wir Glucose. Und die Glucose wird dann in einen Stoffwechselprozess eingeschleust, der nennt sich Zitronensäurezyklus und dort wird NADH gebildet. Das entsteht in den sogenannten Mitochondrien, das sind die Kraftwerke der Zelle. Und dort geht das NADH hinein und macht einen Stoff, den man ATP nennt, Adenosintriphosphat, und das ist die in chemischer Form gespeicherte Energie. Und wenn die Zelle zu wenig ATP hat, zu wenig Energie, stirbt sie ab. Und beim Alzheimer ist es so, dass diese Hirnzellen noch nicht tot sind, aber nicht mehr funktionieren. Und jetzt führt man ihnen Energiezufuhr und dann beginnen die nach 4 bis 6 Monaten wieder zu funktionieren. Und wir haben mit unserem NADH 2 von den Gesundheitsbehörden FDA genehmigte Studien, also klinisch kontrollierte Studien, und haben zeigen können, dass nach 6 Monaten kommt es zu einer signifikant Verbesserung der Hirnleistung bei Alzheimer-Patienten. Und das ist bisher die einzige Substanz weltweit, die zur Verbesserung führt. Die derzeit gängigen Medikamente verzögern ja nur die Verschlechterung. Ja? Mhm. Und jetzt werden Sie natürlich sofort die Konsequenz daraus ziehen. Man kann nicht nur den Alzheimer behandeln, sondern man kann vorsorglich präventiv den Alzheimer verhindern, indem man rechtzeitig beginnt, NADH zu nehmen.
Er gibt mir immer die Steilvorlage für die nächste Frage. Genau das ist ja das Thema. Wenn ich schon mal in dem Bereich drin bin, dass plötzlich Demenz oder Alzheimer bei mir als Diagnose festgestellt wird, dann ist ja das Kind schon im Brunnen, sage ich immer. Wie ist es denn, wir haben ja eben im Vorgespräch gehört, wir können weder den Strahlen ausweichen, selbst wenn ich in meiner Wohnung Kabel benutze und alle Nachbarn mit Funknetzen arbeiten, werde ich da behämmert. Ich kann mich versuchen zu schirmen oder zu schützen in irgendeiner Art und Weise mit den Dingen, ob es hundertprozentig klappt und ich es immer machen kann, wenn ich unterwegs bin, weiß ich nicht. Wir haben in unseren Lebensmitteln einen Haufen Müll drin, wir haben in unserem Wasser einen Haufen Müll drin. Was empfiehlt denn der Fachmann? Wann sollte ich denn probieren oder wann sollte ich denn anfangen oder welche Vorsymptome gibt es, wo ich sagen kann, oh, jetzt merke ich, da stimmt was nicht mehr, jetzt muss ich mal anfangen, dagegen zu steuern.
Also wir haben ja begonnen beim Parkinson und Alzheimer. Beim Parkinson hat mein Vater die therapeutische Wirkung von NADH erstmal entdeckt. Und da gibt es ein Video, das Sie vielleicht dann auch anschauen wollen. Und dann haben wir daraus Tabletten gemacht und haben also Alzheimer-Patienten, Parkinson damit behandelt, erfolgreich behandelt, ja, weil sie alle besser geworden sind. Dann hatte ich zu meinem Vater gesagt, ja, was ist an dem anderen Teil des Spektrums? Was ist bei Olympiathleten? Die müssten eigentlich ausreichend Energie haben. Auch die haben einen NADH-Mangel. Und wir haben an der Uni Freiburg gezeigt, Olympiathleten, wenn die einen Monat NADH nehmen, haben sie 10% mehr ATP-Energie. Und zwar nicht im Blut gemessen, sondern in Muskelbiopsien. Und was das für einen Marathonläufer bedeutet, ja, ist enorm. Und ich sage immer, man kann nie früh genug mit der Substitution durch NADH beginnen, weil man sowohl körperlich wie geistiger fitter ist. Und das braucht man in der heutigen Zeit. Wir haben eine Überflutung an Informationen. Das ist mit ein Grund, warum wir uns nicht mehr alles merken. Mhm. Und wir müssen uns schützen, wie du richtig gesagt hast, vor Giften. Und die werden auch nicht weniger. In Amerika kommen 20.000 chemische Substanzen auf den Markt, von denen man gar nicht weiß, wie giftig die sind. Die werden erst nachträglich getestet. Das muss man sich vorstellen.
Ja, das sind, wie gesagt, hören wir mit dem alten Kreislauf drin, den wir vorhin schon hatten. Wir haben einfach diese Hochindustrialisierung mit dem Preis der menschlichen Unversehrtheit bezahlt, sage ich nicht mehr, weil es geht nicht mehr nur um den Mensch, es geht einfach in der Gesellschaft viel um das Thema Profit. Und wenn der Profit über menschliche Unversehrtheit gestellt wird, haben wir die Ergebnisse, die wir haben. Aber ich sage es meinen Zuschauern immer, wir können natürlich die Schuldige immer draußen suchen, immer irgendwelche anderen sind schuld an unserem Sein und an unserem Zustand. Tun Sie das nicht, gehen Sie in die Verantwortung, entscheiden Sie für Ihren Körper und für Ihre Gesundheit, was für Sie gut ist. Deswegen machen wir diese Sendungen, holen uns Koryphäen aus den einzelnen Bereichen ins Studio, die Ihnen gerne Rede und Antwort stehen und plausible Wege vorgeben, die Sie auch für sich nutzen können. Ich möchte nochmal auf dieses NDH zurückkommen. Was ist das denn für ein Zaubermittel? Was ist es denn, was enthält
es? Es ist eine körpereigene Substanz. Es ist die Coenzymform und Coenzym heißt, es ist der Kofaktor von Enzymen, die im Körper eine wichtige Rolle spielen. Und NADH ist eben die Coenzymform und katalysiert über 1000 Reaktionen. Aber die wichtigste ist die Energieproduktion im Körper. Das zweite ist, es kann geschädigte Zellen reparieren. Und das ist gerade beim Alzheimer wichtig. Mhm. Es ist eines der stärksten biologischen Antioxidantien. Das ist in der heutigen Zeit ein Modewort. Wir müssen Antioxidantien schlucken. Es stimuliert Dopamin und Adrenalin. Von dem haben wir alles zu wenig. Mhm. Und das Neueste, es stimuliert auch die Nitroxidproduktion. Nitroxid ist so wie Sauerstoff ein Gas, aber es wirkt als Neurotransmitter. Und es erweitert die Blutgefäße und dadurch kommt mehr Blut in die Organe. Und es schadet nicht, wenn wir mehr Blut zum Beispiel im Hirn haben. Und das führt mich wieder darum, Blutdruck senkend reduziert den Blutdurchfluss ins Hirn, weil alles Blut im Fuß ist, in den Beinen. Und wenn ich zu wenig Blut im Hirn habe, dann bin ich dumm und blöd.
Ich will jetzt da niemand zu nahe treten, aber ich wüsste schon, wo man das Medikament als Pflicht einsetzen könnte. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Vielleicht ganz kurz, es ist kein Medikament, es ist zwar in allen Apotheken erhältlich, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel.
Ah, sehr schön. Ja, das heißt, auch wichtig für die Zuschauer,
es genau. Es ist für jedermann erhältlich und es ist Nahrungsergänzungsmittel, es ist Kategorie Lebensmittel. Es enthält nur eine einzige Substanz, nämlich NADH, sonst nichts. Und Füllstoffe und Stabilisatoren sind ganz natürlich. Ein Füllstoff ist ein Zuckerderivat und als Stabilisator ist Natriumbicarbonat, das die Köche als Backpulver kennen.
Wollte ich gerade sagen. Also hat es auch, wir haben ja auch viele Veganer und Vegetarier unter unseren Zuschauern und da ist ja immer das große Problem, selbst Kapseln sind manchmal mit Schweinegelatine gemacht und solche Dinge. Also auch da nichts drin.
Es ist was nur eine Tablette, die Isomalt, also ein Zucker, Maltosezucker und aus Backpulver und NADH dargestellt. Und NADH wird aus Hefe erzeugt von der Firma Roche. Dort besorgen wir das NADH und Hefe wird zu Tonnen in den Pazifischen Ozean geschüttet von den Brauereien. Aber die Firma Hoffmann-La-Roche und auch japanische Firmen erzeugen daraus NADH. Und das ist 99,9% rein. Was uns gelungen ist, es ist zu stabilisieren und es mindestens 2 bis 3 Jahre stabil zu halten. Und das ist das Entscheidende.
Das alte Problem, was man früher auch mit dem pH-Wert hatte. Man konnte ihn nicht stabil halten, bis vor 10 Jahren, wo der Erste dann ein Verfahren entwickelt hat, um auch den pH-Wert in einem Wasser zum Beispiel stabil halten zu können. Gibt es Nebenwirkungen? Ist irgendwas bekannt, wenn ich jetzt da 10 Tabletten am Tag esse, dann
bin ich überschlau. Das ist eine sehr gute Frage. Wir hatten ja in allen Studien und wir haben über 50 wissenschaftliche Studien gemacht, mussten wir die Nebenwirkungen dokumentieren. Und wir haben keine feststellen können, auch bei 10 oder 15 Tabletten. Wir haben auch für die FDA, damit wir die Genehmigung bekommen, sogenannte toxikologische Studien machen müssen. Und das Ergebnis war, wenn Sie 50 Tabletten 6 Monate nehmen, dann haben Sie keine Nebenwirkungen. Die einzige Nebenwirkung ist, dass die Libido erhöht ist. Aber mit der Nebenwirkung kann ich zumindest leben.
Ich wollte gerade sagen, vielleicht auch einige unserer Zuschauer und Zuschauerinnen könnten damit leben. Ein ganz interessantes Produkt. Es gibt dazu einen kleinen Videobeitrag, der 3 Minuten dauert. Den schauen wir uns jetzt einmal an. Und danach reden wir nochmal über die Kombination. Wir haben das Physische und das Psychische eben angesprochen. Da schauen wir auch mal, was da dann dennoch zusätzlich und wie der Timewafer diese ganze Thematik unterstützen kann und nochmal vielleicht eine kurze Erklärung, was es überhaupt für ein System ist, bevor ich noch einen Selbsttest durchführe. Also bis gleich nach dem Video.
Herr Professor Birkmeier, vor rund 100 Jahren, das ist noch gar nicht so lange her, wurde erstmals Coenzym 1 im Körper festgestellt als Substanz. Inzwischen, 100 Jahre später, gibt es eine kleine Tablette mit NADH, die man einnehmen kann und davon große Vorteile hat. Wie haben Sie diese therapeutische Wirkung entdeckt?
Das war im Jahre 1987 zusammen mit meinem Vater. Also NADH ist biologischer Wasserstoff, ist ja unheimlich instabil. Wenn Sie das Pulver da auf dem Tisch liegen lassen, ist es morgens schon oxidiert und abgebaut. Und mein Vater war ja der Entdecker der klassischen Therapie, der sogenannten L-Dopa-Therapie für den Parkinson. Schüttellähmung und so weiter, das kennen die Leute leider Gottes zur Genüge. Und er hat sehr viele Patienten aus dem Ausland gehabt. Und viele Patienten, vor allem aus Amerika, die nehmen viel zu viel Medikamente und daher haben die Medikamente nicht mehr gewirkt. Und dann hat er zu mir gesagt, Georgi, ich habe dein Biochemiestudium bezahlt, lass da was einfallen. Und als Biochemiker wusste ich, dass für die Produktion von L-Dopa im Hirn NADH nötig ist. Und wir haben NADH in dem Laboratorium, ich habe eines der größten Laboratorien in Wien gehabt, als Ampullenform vorhanden gehabt und habe ihm das gegeben. Und er hat das beim ersten Patienten eingesetzt und die Wirkung war phänomenal.
We have developed a new therapeutic concept. The stimulation of the endogenous L-Dopa biosynthesis in the brain of Parkinsonian patients by NADH. The patient has difficulties in getting up from his seat and in walking.
Und jetzt gehen wir geradeaus.
He moves forward in small, tripping steps.
Das kann man ja dann auf dem Video sehen, dass ein Patient, der kaum gehen konnte, nach einer Stunde aufgestanden ist, gesprungen ist und gelaufen ist.
1 hour after infusion of 25 milligrams of NADH, the patient's disability improved considerably. The mimic was more animated, the pushing and jumping ability was incomparably better to that before the NADH treatment.
Jetzt wird gesprungen.
His walking was remarkably improved. The left screen shows his walking before, the right screen 1 hour after NADH treatment.
Ja, dieser Patient hat eine Infusion bekommen. Das Problem ist natürlich nur, man schickt den Patienten nach Hause, er kann wunderbar nach Hause laufen, aber was macht er dann am nächsten Tag?
Das hat genauso mein Vater gesagt. Hat er gesagt, George, jetzt muss man Tabletten machen. Und das war einfacher gesagt als getan. Wir haben das also zusammengemischt, mit Milchzucker Tabletten gepresst und staunen, nach vier Wochen war das ganze NADH schon oxidiert, also unwirksam. Lange Rede, kurzer Sinn, also eine lange Geschichte kurz erzählt. Es hat uns 4,5 Jahre extremer Forschungsarbeit notwendig gemacht, damit wir eine stabil oral bioverfügbare Form von NADH entwickelt haben. Und das ist jetzt in Form von dieser Tablette NADH Rapid Energy gegeben.
Herr Professor Birkmeier, vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön.
So, liebe Zuschauer, jetzt haben Sie den Video gesehen. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Aber bevor wir weitermachen, möchte ich das auch mal selbst testen. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Dazu zu mir ins Studio bitte den Alexander Glock.
Hallo miteinander.
Hallo Alexander.
Hallo, grüß dich.
Grüß dich. Du willst uns jetzt mit dem NADH zeigen, was wir da machen können. Und da genau. Gibt es einen Test. Wie funktioniert der?
So ist es. Ganz einfach, Stammtest. Jetzt okay. Bitte ich dich, deinen linken Fuß hinter den rechten zu setzen.
Okay.
Und diesen Arm nach oben.
Ausstrecken, genau. So.
So, und jetzt bleib einfach schön stehen. Okay. Wenn ich jetzt hier runterdrücke, bleibst du stehen.
Okay.
Du warst vielleicht überrascht, wir machen es nochmal.
Geht nicht.
Gut. Ich drücke runter und das Ziel ist, dass du stehen bleibst.
Gut. Ist nicht möglich.
Ist nicht möglich. Jetzt nehmen wir vom NADH 2 Tabletten. Und wir legen es unter die Zunge und lassen das einfach mal ein paar Minuten einwirken.
Okay.
Darf ich das schneiden?
Ja. Und wir haben eben gehört, dass das rein natürliche Stoffe sind.
Ja.
Die sind ganz, ganz mini klein und die nehme ich jetzt in den Mund und lege sie beide unter die Zunge.
Unter die Zunge vergehen lassen, kannst du deine Sendung weitermachen und nach ein paar Minuten kommen
wir. Wir sehen uns gleich wieder.
Dann schauen wir, was passiert.
Ja? Super. Dankeschön, Alexander.
Sie haben es gesehen. Mir geht es einfach darum, das einmal zu testen, wie es funktioniert. Ich will noch mal von Manfred was wissen. Manfred, was gibt es da für Erfahrungen? Zweitens, wie kann das Thema Time Wafer die ganze Anwendung des NADH unterstützen?
Ich kann dazu nur sagen, dass ich vom NADH voll überzeugt bin. Es entspricht meiner Linie, mit körperidentischen Substanzen zu arbeiten, die dann ja keine Medikamente sind. Und die dann auch keine Nebenwirkungen haben. Und mit den Substanzen zu arbeiten, an denen wir einen Mangel haben. Und es gibt eine Reihe körpereigener Stoffe, an denen wir heutzutage alle oder fast alle einen Mangel haben. Und NADH ist die wichtigste. Ich kann es nur unterstreichen und unterstützen. NADH ist die wichtigste Substanz, an denen wir heute einen Mangel haben. Und das sehen wir auch, wenn wir mit dem Time Waver untersuchen. NADH ist ja eingeschwungen in die Datenbanken des Time Waver und er liefert uns ja bei jedem Patienten verschiedene Ranglisten von dem, was der Patient braucht. Und NADH gehört zu den am meisten erwähnten Substanzen überhaupt. Und wir behandeln dann nicht nur materiell mit den Tabletten, sondern überschwingen dann auch mittels Quantenteleportation das Frequenzmuster, das elektromagnetische Frequenzmuster des NADH auf den Patienten in Form einer Fernbehandlung über einige Wochen. Das heißt, wir arbeiten auf 2 Ebenen, materiell und feinstofflich. Und damit haben wir eine Verstärkung des Effekts.
Ganz spannend für Sie, liebe Zuschauer, jetzt sind nach einem Cut die 10 Minuten, wir haben ein bisschen gewartet um. Jetzt machen wir gleich mit dem Alexander Glock den 2. Test.
So, jetzt, liebe Zuschauer, machen wir den Test Nummer 2. Sie haben vorher gesehen, wie leicht mich der
Alexander Klokter aus dem Gleichgewicht bringen konnte. Jetzt waren diese beiden Tabletten von dem NADH 10 Minuten unter meiner Zunge. Sie sind vergangen, ich spüre sie nicht mehr. Jetzt bitten wir ihn nochmal ins Studio und dann schauen wir an, wie der Test jetzt ausgeht. Hi Alexander. Jetzt probieren wir das Gleiche nochmal. Also ich stehe wieder hin, genau. Bin nicht festgeschweißt, dass die Leute sehen. Also, ja, jetzt mache ich wieder den linken Fuß hinter meinen und strecke den Arm aus.
Oben halten?
Ja.
Du fällst nicht mehr um, machen wir
nochmal. Jetzt, also ich stehe ganz frei und jetzt?
Und jetzt drück.
Nee, da bringst du mich nicht mehr aus dem Gleichgewicht. Vorher war es so, sobald du gezogen hast, hat es mich zu dir gezogen. Genau. Und jetzt nochmal ganz kurz, Dankeschön. Danke Alexander, alles Gute. Jetzt muss ich ganz kurz nochmal fragen, worauf ist das zurückzuführen, dass ich jetzt eine ganz andere Standfestigkeit habe?
Das NADH geht sofort ins Hirn und macht Energie, und zwar auch gerade im Stammhirn und im Hypothalamus, wo wir die Stabilität haben. Die haben mehr Energie und dann ist die Stabilität des Körpers wieder in Ordnung.
Liebe Zuschauer, Sie haben es gesehen, Sie haben es gehört. Ein weiteres Produkt, was uns helfen kann, fit und gesund zu bleiben. Ich sage vielen, vielen Dank, Professor Dr. Brinkmeier, vielen, vielen Dank, Dr. Manfred Döb, für die guten Informationen. Sie, liebe Zuschauer, sollten sich noch mal überlegen, ob Sie nicht irgendwann im Gesundheitszentrum in Bichwil einen Termin vereinbaren, sich dort checken lassen und über Ihre ganzen Möglichkeiten sich informieren lassen. Denn unsere Gesundheit ist das, was uns wirklich die Lebensfreude nach Hause bringt. Alles Gute Ihnen, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.
Die Sendung wurde Ihnen präsentiert von Swiss Harmony, Ihr Hausharmonisierer.